Unter anderem ist das Rote Kreuz im Gazastreifen natürlich vor Ort.
Na, gerade im Gazastreifen ist die Situation schrecklich, als wir davon ausgehen müssen, dass sich die Kriegsparteien nicht an die Grundregeln des Völkerrechts halten. Nicht alle Grausamkeiten zuzulassen, das ist der Urgrund des humanitären Völkerrechts. Das Ziel muss sein, die Welt ein bisschen menschlicher zu machen.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Ja, damit auf ein neues herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Podcast-Reihe. Ja, 144 Jahre wird das Rote Kreuz heuer alt und dazu sind wir heute mit einer Spezialausgabe am Start. Und zwar darf ich einen Ehrengast begrüßen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Gerald Schöpfer, Präsident des österreichischen Roten Kreuzes. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich.
Ja, danke vielmals, dass Sie mich eingeladen haben. Danke vielmals. Ich glaube, Rotes Kreuz ist ein spannendes Thema und wir werden uns unterhalten.
144 Jahre Rotes Kreuz. Fakt ist, dass die Grundsätze des Roten Kreuzes und ja, die herausragende Arbeit natürlich aktueller sind denn je. Abgesehen von leider Gottes verheerenden Naturkatastrophen gibt es im Moment tatsächlich über 100 bewaffnete Konflikte weltweit. Das muss man sich mal vorstellen. Unter anderem ist das Rote Kreuz auch noch im Gazastreifen natürlich vor Ort und in der Ukraine. Vielleicht, dass wir da mal beginnen. Wie gestaltet sich denn die Lage in der Ukraine aktuell, Herr Schöpfer?
Naja, wir haben schon das Problem, dass in der Ukraine eine sehr beharrliche Auseinandersetzung ausgetragen wird. Und wir waren in der Ukraine schon tätig, bevor der Konflikt begonnen hat. Also wir sind schon vor Ort gewesen und haben vor allem älteren Leuten geholfen bei der Hauskrankenpflege, bei der Versorgung mit den Medikamenten und so weiter. Diese Anstrengungen haben wir jetzt natürlich in der Kriegssituation verstärkt. Und ich muss sagen, ich habe Bewunderung vor all den Leuten, die tatsächlich sich ins Kriegsgebiet begeben, um dort Hilfe zu leisten. Aber gerade in der Ukraine sind wir sehr, sehr aktiv. Wir haben auch Rettungsautos hingeliefert. Wir haben vieles getan, um die Situation der Bevölkerung zu verbessern. Und man darf nicht vergessen, dass es ja in der Ukraine sehr viel ältere Menschen gibt, Menschen mit Behinderungen, Kranke.
Die können alle nicht weg, ne?
Genau, die also nicht weg können, die also vor Ort versorgt werden müssen. Wir sehen, dass es gerade in der Ukraine sehr, sehr viele Menschen gibt, die einfach Hilfe benötigen. Binnenflüchtlinge, die nicht ohne weiteres das Land verlassen können. Also hier gibt es ungeheuer viel zu tun. Und wir sehen, wie gesagt, 18 Millionen Menschen brauchen in der Ukraine Hilfe. Also eine gewaltige logistische Aufgabe. Und wir sind da nicht allein. Wir können sagen, das internationale Rote Kreuz und wir sind hier, glaube ich, auch ein wichtiger Partner, ist hier sehr, sehr aktiv und leistet sehr, sehr viel.
Genauso im Gazastreifen, um bei der aktuellen Situation zu bleiben. Dort ist die Lage absolut katastrophal. Es gibt eigentlich kein Gesundheitssystem mehr. Wie kann man sich das dort vorstellen?
Na, gerade im Gazastreifen ist die Situation insofern schrecklich, als wir davon ausgehen müssen, dass sich die Kriegsparteien nicht an die Grundregeln des Völkerrechts halten. Also an sich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Rotkreuz-Einrichtungen, Rotkreuz-Autos oder Roter Halbmond ist ja das Synonym für die arabische Welt, dass also Autos mit einem roten Halbmond oben nicht angegriffen werden dürfen, Spitäler nicht und so weiter. Und da sehen wir, dass sich beide Kriegsparteien nicht an die Regeln des Völkerrechts halten. Für sie ist eben dieses Zeichen Rotes Kreuz oder Roter Halbmond nicht tabu. Wir sehen, Krankenhäuser werden gestürmt. Wir sehen auf der anderen Seite auch das Problem, dass Terrorgruppen der Hamas und so weiter sich zum Teil in diesen Spitälern, im Keller und so weiter eingerichtet haben. Also eine äußerst kritische Situation. Und wir sehen, dass hier die politische Situation sehr, sehr verfahren ist. Mhm. Aber immerhin, das internationale Rote Kreuz versucht, hier Hilfe zu leisten, versucht der notleidenden Bevölkerung, so es nur geht, zu helfen. Und auch die Versuche, sozusagen einen Gefangenenaustausch herbeizuführen, eine Befreiung der Geiseln herbeizuführen. All das läuft über das Rote Kreuz. Nun muss man etwas sehen, die Bestrebungen des Roten Kreuzes in Bezug auf humanitäres Völkerrecht funktionieren dann gut, wenn sich die Kriegsparteien auch an die internationalen Regeln halten. Aber wenn sie es mit einer Terrororganisation zu tun haben, dann haben sie das Problem, dass sie natürlich auf den Gottwill angewiesen sind. Und wenn es hier eine verhärtete Front gibt und wir sehen das auch die israelische Seite nicht immer sehr nobel sich an das Völkerrecht hält, dann haben wir es sehr schwer in diesen Situationen. Wir sehen, dass viele Angehörige des Roten Kreuzes oder auch des Roten Halbmondes ihren Einsatz hier bereits mit ihrem Leben bezahlen mussten. Also eine äußerst unerfreuliche Situation.
Mhm. Über das humanitäre Völkerrecht hatten wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Trotzdem, man kann es nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist. Das humanitäre Völkerrecht geht ja auch auf den Rotkreuzgründer zurück. Auf das kommen wir aber noch vielleicht, dass Sie uns mal so ein bisschen erzählen, wie das Rote Kreuz eigentlich gegründet worden ist.
Naja, die Gründungsgeschichte hat schon mit einem Krieg zu tun. Also es gibt dieses Wort, der Krieg ist der Vater aller Dinge, also an sich ein unschönes Wort, aber in dem Fall hat es Berechtigung. André Dinant, ein Schweizer Kaufmann aus Genf, war eigentlich, um seine geschäftlichen Interessen durchzusetzen, in Oberitalien, also in dem Gebiet von Magenta und Solferino, wo eben diese schreckliche Schlacht getobt hat und wo es Tausende von Verletzten gegeben hat. Und Henri Dunant hat sehr schnell erkannt, dass viele der jungen Männer, die hier auf den Schlachtfeldern gelegen sind, durchaus zu retten wären, wenn sie sachgerechte, schnelle Hilfe erhalten. Also das war das eine, dass er dafür gesorgt hat, dass hier sozusagen Hilfe kommt und dass die Menschen verarztet werden. Und da taucht bereits ein wichtiger Grundsatz auf, der heute noch im Roten Kreuz sozusagen beherzigt wird. Nämlich er hat damals ausgerufen, noi siamo tutti fratelli, wir alle sind Brüder. Das heißt, es war mein wichtiges Anliegen, dass Mitglieder aller Parteien, dass Soldaten aller Gruppen, die an dieser Schlacht beteiligt waren, versorgt werden und nicht nur eine Gruppe. Und das ist ganz was Wichtiges, ein Grundsatz dieser Neutralität und Unparteilichkeit, den wir bis zum heutigen Tag haben. Aber das, was mich eigentlich besonders fasziniert bei Dunant, ist der Umstand, dass er angesichts der Schrecken dieser Kriege nicht sozusagen daran gedacht hat, und das wäre ja sehr utopistisch gedacht, Kriege überhaupt verbieten zu wollen oder sozusagen verhindern zu wollen, sondern er hatte schon den Realismus, dass er gewusst hat, Kriege lassen sich kaum ausrotten, die wird es immer wieder geben zur Durchsetzung politischer Interessen. Aber man könnte wenigstens versuchen, und das ist der Urgrund des humanitären Völkerrechts, wenn es schon solche blutigen Auseinandersetzungen gibt, sie doch mit einem Grad an Humanität zu versehen. Das heißt, nicht alle Grausamkeiten zuzulassen und auch die Zivilbevölkerung sozusagen zu schonen.
Und aufzurufen, zu helfen. Also er hat ja dann tatsächlich eben aufgerufen, freiwillige Hilfsorganisationen zu gründen, die im Krieg dann den Verwundeten helfen sollen. Wie wurde das denn von der Bevölkerung aufgenommen? Das war ja doch was komplett Neues.
Na, ich glaube, das, wo man Überzeugungsarbeit leisten musste, war nicht die Frage, dass man Soldaten helfen soll, sondern dass man auch den anderen helfen soll. Und es hat ja interessanterweise vorher schon so humanitäre Vereine gegeben, patriotische Vereine, die aber immer nur bei einer bestimmten Schlacht geholfen haben und dann sehr bald wieder aufgelöst worden sind. Also die Idee von Dunant war hier, die ständige Organisation zu schaffen, die sozusagen bereits vorausschauend ausgerüstet wird und imstande ist, sozusagen im Kriegsfall zu helfen.
Es ist auch das einheitliche Emblem, also rotes Kreuz auf weißem Hintergrund. Da hat man sich dann auch irgendwann darauf geeinigt, das darf ausschließlich das Rote Kreuz verwenden, so in der Form, oder?
Ja, es war also ein wichtiger Grundsatz, der also international durchgesetzt wurde, dass dieses Rote Kreuz unverwechselbar ist und dass es sozusagen ein Monopol des Roten Kreuzes ist, nicht von anderen Gruppierungen auch verwendet werden darf. Und sozusagen wertgleich haben wir eben den Roten Halbmond, der von den arabischen Ländern verwendet wird, und den Roten Kristall, den sozusagen Magdeburg Radom, also das jüdische Rote Kreuz oder Gegenspieler zu uns verwendet wird.
Übrigens weltweit in 191 Ländern dabei das Rote Kreuz und der Rote Halbmond, unglaublich. Sprechen wir noch über das österreichische Rote Kreuz. Das ist am 14. März 1880 gegründet worden. Und zwar als Zusammenschluss mehrerer lokaler Hilfsvereine. Das heißt, auch Österreich hatte so eine Art Vorgänger Modell?
Ja, es gab bereits solche patriotischen Gruppierungen, die etwa 1866 beim österreichisch-preußischen Krieg versucht haben zu helfen. Aber das waren alles Vereine, die dann bald wieder aufgelöst worden sind. Also es war wichtig, dass man sich auch 1866 bereits an die Grundsätze des Roten Kreuzes gehalten hat, obwohl sich die österreichischen Gruppierungen damals noch nicht Rotes Kreuz genannt haben. Mhm. Aber 1880 war es dann soweit und es ist das österreichische Rote Kreuz eben vor 144 Jahren begründet worden.
Also 1866, da trat die Monarchie nämlich dann den Genfer Konventionen bei, soweit ich weiß. Und damit mussten sie dann die Prinzipien des Roten Kreuzes mehr oder weniger anerkennen. Hat sich dadurch was verändert? Natürlich, oder?
Ja, ich würde sagen, insgesamt die Aufgaben des Roten Kreuzes haben sich seit der Gründungssituation wesentlich verändert. Aber wir sehen, dass allein durch diesen Gründungsakt einfach die Organisation perpetuiert wurde. Das heißt, sie wurde auf feste Grundlagen gestellt und sie wurde nicht nach einem Krieg wieder aufgelöst, sondern hat auch in Friedenszeiten Bestand. Und ich würde sagen, dass heute die Aufgaben des österreichischen Roten Kreuzes glücklicherweise im Frieden fast noch größer sind als in der Kriegssituation, wo wir jetzt natürlich helfen, wo wir helfen können. Mhm. Aber wir sehen, dass wir in der Friedenssituation in Österreich viele neue Aufgaben für das Rote Kreuz dazu bekommen haben, die für die Gesellschaft sehr wertvoll sind.
Was zum Beispiel?
Naja, das ganze
Blut. Das Rote Kreuz verbindet man sehr schnell mit Blutspenden.
Ja, also das ganze Blutmanagement ist eine Sache, die vom Roten Kreuz sozusagen wahrgenommen wird. Über 300.000 Blutkonserven, die pro Jahr aufgebracht werden. Und das ist insofern ganz wesentlich, dass trotz aller medizintechnischer und was immer pharmazeutischer Fortschritte das Blut nicht durch irgendein anderes Medium ersetzt werden kann. Das heißt, wir brauchen nach wie vor das Blut, um Menschen zu retten. Und das gelingt in Österreich über das Rote Kreuz. Wir sind aber auch in der Krankenpflege tätig. Wir haben eine Fülle von weiteren Aufgaben. Würde ich sagen, wichtig ist auch, dass wir an den Rändern der Gesellschaft tätig sind. Mhm. Es gibt viele Menschen, die finanzielle Probleme bekommen über die Spontanhilfe. Wir haben die Österreich-Tafel. Wir haben Lernhäuser. Und ich glaube, dass diese Lernhäuser sehr, sehr wichtig sind und es ist in starker Expansion in Österreich betroffen, weil wir hier vielen jungen Leuten, die sonst wenig Chancen hätten, sich in der Gesellschaft zu bewähren, einen Beruf zu ergreifen, die vielleicht die Schule verlassen haben, weil sie eben den Schulunterricht nicht als cool empfunden haben, dass wir versuchen, ihnen doch eine gewisse Bildung beizubringen, dass wir versuchen, sie doch wieder in das Schulleben hineinzuführen und dass wir versuchen, auch sie nicht nur an der Sprache zu unterrichten, sondern auch die Werte, die es bei uns gibt, zu vermitteln und ihnen die Chance auf ein gelungenes Leben zu geben. Also ich sage, jeder Euro, der hier investiert wird, jungen Leuten zu helfen, dass sie selbst eine gute Zukunft haben, einen guten Beruf ergreifen können, in die Gesellschaft gut integriert zu sein, erspart uns dann viele Euros, die später in Korrektionskosten vielleicht fließen müssten.
Ja, und ist für jedes einzelne Kind, für jeden einzelnen Jugendlichen natürlich ein Riesengewinn.
Ja, und ich würde sagen, es ist toll, dass hier diese Vorbildfunktion, dass wir Lernhäuser richten, schon auch auf die Zivilgesellschaft irgendwie übertragen wurde. Also um ein Beispiel zu nennen, in Graz haben sämtliche Rotary-Clubs beschlossen, auf einige Jahre einen mehr als sechsstelligen Betrag aufzubringen, um ein zweites Lernhaus in Graz auf Jahre hinaus sozusagen zu sponsern. Mhm. Und die Erfolge sind großartig. Also man hört es von Lehrern, man hört es von Schuldirektoren, dass Kinder, die vielleicht zunächst irgendwo in der letzten Reihe gesessen sind und am Unterricht nicht teilgenommen haben, plötzlich wieder Lust am Lernen bekommen und dass sie plötzlich zu denen gehören, die ganz sicher über die Runden kommen und ihren Abschluss schaffen werden.
Ah, sehr cool.
Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Das merkt man, ist Ihnen als ehemaliger Universitätsprofessor auch ein besonderes Anliegen.
Freut mich besonders und es ist ja mein Besuch in solchen Lernhäusern etwas sehr Erfrischendes. Also ich kann mich erinnern, dass ich in Graz in einem Lernhaus war, das war noch bevor dieses Neue jetzt begründet wurde, wo ein Bub aus Tschetschenien war, der bereits von Haus aus drei- oder viersprachig war und der innerhalb kürzester Zeit Deutsch erlernt hat.
Wirklich wahr?
Und was mich erstaunt hat, dass dieser Knabe fast akzentfrei bereits Deutsch gesprochen hat, obwohl er erst seit Monaten da war. Also ich meine, dass Kinder gerade in diesem Alter zwischen 6 und 14 Jahren ungeheuer lernfähig sind. Und sobald man die Freude am Lernen beibringt und die Neugier, was zu lernen, das kann tolle Erfolge bringen. Und ich glaube, darauf kann man stolz sein.
Auf alle Fälle. Sprechen wir über die 7 Grundsätze des Roten Kreuzes, die 1965 beschlossen worden sind, und zwar bei der Internationalen Rotkreuz-Konferenz in Wien. Was sind das für wichtige Grundsätze und was geben Sie vor?
Naja, es sind wesentliche Grundsätze, die alle Organisationen, die zum Internationalen Verband des Roten Kreuzes, also zur Föderation gehören, beherzigt werden. Das heißt, sie gelten nicht nur für das Rote Kreuz, sondern auch für den Roten Halbmond und für den Roten Kristall. Der wichtigste Grundsatz, und das selbstverständlich ist die Humanität, also die Menschlichkeit, die für uns natürlich im Vordergrund steht. Aber ganz wichtig ist natürlich auch die Unparteilichkeit, die Neutralität, die Unabhängigkeit. Aber ich sage Unparteilichkeit, Neutralität ist insofern wichtig, als wir etwa im Kriegsfall dem Beispiel Dinans folgend auf allen Seiten helfen. Und wir fragen nicht, wer den Krieg verursacht und wer schuld. Oder auch bei einem Verkehrsunfall, wenn wir erste Hilfe leisten, fragen wir nicht, wer war der dem anderen reingefahren ist.
Sondern wer geht schlechter.
Wem geht schlechter, und genau. Und das ist auch das Maß der Hilfe, das erteilt werden kann. Auch wie schnell muss man jemand helfen, wenn eine Konkurrenz da ist, weil es viele Verletzte gibt. Also da ist für uns das Einzige, was ausschlaggebend ist, das Ausmaß der Not, das Ausmaß der Hilfe, die benötigt wird. Wichtig ist auch die Unabhängigkeit. Also wir sind keine staatliche Organisation, sondern wir sind eine Organisation, die natürlich durch das Rotkreuzgesetz in Österreich mit der Republik Österreich verbunden ist, und das Jugendrotkreuz hat natürlich Beziehungen zur Bundesregierung über das ganze Schulwesen. Aber wir sind doch ein unabhängiger Pol, und wir versuchen auch die Parteipolitik aus den eigenen Reihen vollkommen herauszuhalten. Mhm. Also hier tatsächlich neutral zu sein.
Ist wahrscheinlich auch im Superwahljahr 2024 jetzt nicht ganz irrelevant, darüber zu
wichtiger,
sprechen.
Wichtiger
denn je. Es ist einfach ein wichtiger Punkt, das gerade auch in diesem Jahr zu erwähnen, oder?
Ja, Sie werden auch keinen Rotkreuz-Funktionär finden, der in Verantwortung steht und der in seiner Rotkreuz-Montur eine Wahlempfehlung abgibt oder sonst was. Also da ist für uns die Neutralität wichtig. Wir werden aber auch, ganz gleich wie die nächste Bundesregierung ausschaut, natürlich ein Programm haben, das wir sozusagen dieser Regierung zur Verfügung stellen, wo wir sagen, das sind unsere Vorstellungen für eine humanere Gesellschaft. Was könnte man tun, um die Freiwilligkeit zu stärken, um soziale Brüche in der Gesellschaft zu kitten und so weiter. Also da mischen wir uns schon ein, ohne selbst jetzt eine politische Partei zu sein oder irgendeine politische Partei zu bevorzugen. Mhm. Aber es gehört zu diesen Grundsätzen auch die Freiwilligkeit. Ich freue mich sehr, dass in den letzten 10, 15 Jahren die Anzahl der Freiwilligen in Österreich deutlich gestiegen ist. Also wir sind bereits bei über 75.000 Freiwilligen, die für uns Hilfe leisten, obwohl natürlich das Bild der Freiwilligkeit sich auch stark geändert hat. Also es gibt nicht unbedingt mehr diesen Typus des Rotkreuzlers, der 50, 60 Jahre lang Dienst macht und jede Woche eine Nacht opfert, um freiwillig irgendwo im Rettungsdienst zu stehen.
Sondern?
Wir sehen, dass viele Leute bereit sind, für eine gewisse Zeit, für gewisse Aufgaben, die sie als sinnvoll finden, tätig zu sein. Also wie die Flüchtlingsfrage in Österreich gelöst werden musste, haben sich unzählige Menschen gemeldet, die gesagt haben, ja, das ist was, da möchte ich etwas tun. Und wir haben ja auch für die Österreich-Tafel viele Dinge, Freiwillige, die hier tätig sind. Und ein österreichisches Phänomen, das es in anderen Staaten nicht in dieser Form gibt, ist die Kooperation mit dem ORF, mit Ö3, etwa dieses Team Österreich. Mhm. Also es ist faszinierend, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich möchte zwar nicht Mitglied vom Roten Kreuz sein und mich binden, jede Woche was zu tun, aber wenn er mich braucht, weil es ein Hochwasser gibt, eine Katastrophe gibt oder was immer, bin ich bereit zu helfen. Ich hinterlasse meine Adresse, ich hinterlasse meine Telefonnummer, wo ich zu erreichen bin. Bitte ruft mich an, ich bin da. Und das sind zigtausende, und das ist ein Phänomen, um das uns viele andere Staaten beneiden.
Warum ist das so bei uns? Können Sie sich das irgendwie erklären?
Naja, ich glaube, es gibt neben dieser Welt, die oft gezeichnet wird, dass alles egoistisch ist, nur ans Geld denkt und nur ans Verdienen und was immer, in dieser Welt der Oberflächlichkeit, gibt schon auch sehr, sehr viele altruistische Menschen. Also eine Gegenwelt von Freiwilligen, die nicht fragen, bekomme ich was bezahlt? Und das ist wesentlich, dass bei uns, wo Freiwilligkeit oben steht, auch tatsächlich Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit drin ist. Ich darf Ihnen sagen, wie ich Präsident des Roten Kreuzes wurde, habe ich viele Anrufe von Freunden bekommen, die gesagt haben, mein Gott, toll, was du jetzt für einen tollen Job hast, es wird sicher also einen Dienstwagen mit Chauffeur geben und es wird, was immer, ein hohes Gehalt geben und so weiter. Und ich gratuliere dir. Und man hat einen gewissen Neid gespürt. Und wenn man dann klar gemacht hat, dass man nicht einen Cent für diese Tätigkeit bekommt, dass das rein ehrenamtlich ist, ist dieser Neid dann langsam in Mitleid umgeschlagen.
Sie haben ja ganz viele lange Jahre davor auch ehrenamtlich gearbeitet. Dazu kommen wir dann später auch noch zu sprechen. Wir haben auch schon einen Podcast über die Freiwilligkeit in Österreich gemacht. Und da haben mir damals die Gäste auch erzählt, dass sie es einfach so gerne machen, weil man natürlich auch so viel zurückbekommt. Ne?
Also ich glaube, das ist das Wesentliche.
Diese Win-Win-Situation ist vielen gar nicht bewusst, die geholfen haben.
Ja, ich glaube, in einer Welt, wo wir so vielen sinnlosen Dingen nachlaufen, ist es doch schön, wenn man auch Aufgaben erfüllen kann, wo man sagt, man kann ganz konkret anderen Menschen helfen und das gibt einem schon eine gewisse Befriedigung auch. Also ich glaube, das steigert auch das eigene Lebensglück, wenn man für andere was tun kann.
Und die Zufriedenheit. Haben wir jetzt schon alle
sieben Nein, wir haben also die Einheit nicht erwähnt. Das heißt, also, es kann in Österreich nur ein Rotes Kreuz geben. Das haben wir eben diese, wenn Sie wollen, Monopolsituation. Also diese Einheitlichkeit und die Universalität. Sie haben, glaube ich, schon erwähnt, dass es 191 Rotkreuz-Organisationen gibt, die alle nach den gleichen Werten agieren wie wir. Wobei aber die Organisationen anderer Staaten nicht unbedingt vollkommen gleich aufgebaut sind. Also in Österreich haben wir ein Rotes Kreuz, das ja neben der Katastrophenvorsorge, der Katastrophenhilfe und neben den Einsätzen in Kriegsfällen, das, was ich noch nicht erwähnt habe, ist die internationale Zusammenarbeit. Also wir machen sehr viel in Entwicklungsländern, wir machen sehr viel in Afrika, sehr viel in der Kaukasusregion, aber auch am Balkan. Dass wir den ganzen Rettungsdienst machen, Erste-Hilfe-Kurse machen, sehr viel im Sozialbereich machen, Spontanhilfe und so weiter, das ist schon auch eine Eigenheit von einigen Rotkreuz-Organisationen, zu denen Österreich zählt. Mhm. Aber Sie haben große Staaten wie die Vereinigten Staaten, wo es also im Wesentlichen um Katastrophenhilfe geht. Oder andere Staaten, die sich neben der Katastrophenhilfe aber auch sozusagen auf Blutspenden konzentrieren und den Rettungsdienst eben anderen Organisationen, privaten, gewinnorientierten Organisationen überlassen. Und ich glaube, dass hier gerade die Freiwilligkeit doch einen Unterschied macht, auch in der Versorgung der Menschen. Und wenn jemand in Österreich den Notruf wählt, dann weiß er, auch wenn er in einer sehr entlegenen Gegend von Österreich wohnt, dass innerhalb kürzester Zeit Hilfe kommt. Und wir haben etwas entwickelt, was ja auch vorbildlich ist, auch für andere Staaten, nämlich das Prinzip der sogenannten First Responders. Das heißt also, um ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn in einem Grenzgebiet der Steiermark, einem winzigen Weinort, sehr entlegen von der Bezirkshauptstadt, was passiert und jemand plötzlich vom Sessel fällt und ein medizinisches Problem hat, dann weiß man, wenn man jetzt das Rote Kreuz anruft, wird es sicher mindestens 15 Minuten dauern, bis der Wagen da sein kann. Ja. Also wäre zufällig in der Nähe. Und da kann es passieren, glücklicherweise, dass bereits 5 Minuten später ein First Responder da ist. Das heißt, ein Angehörige des Roten Kreuzes oder einer, der von uns geschult wurde, der auch den Notfallskoffer bei sich hat und der vielleicht in der Nähe gearbeitet hat oder seinen Wohnsitz hat.
Und der vielleicht in einer Minute da sein kann.
Eben, der von uns verständigt wird. Und gerade bei gewissen Sachen, bei Schlaganfällen und so weiter, ist ja die schnelle Hilfe entscheidend. Und das kann, diese paar Minuten, die er früher da ist, kann lebensrettend sein. Und da sind wir sehr stolz, dass wir das entwickelt haben und das wollen wir über ganz Österreich noch dichter ausbreiten. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe.
Tolle Sache. Ganz wichtige Sache. Wir haben heute schon kurz das humanitäre Völkerrecht angesprochen. Ich möchte noch einmal darauf zurückgehen, weil man es einfach nicht oft genug betonen kann, wie wichtig das ist bei Konflikten, bei bewaffneten Konflikten. Können Sie mir vielleicht kurz erklären, was das alles eigentlich umfasst? Dieses humanitäre Völkerrecht?
Naja, das sind eine Fülle von Regeln, die erstens einmal fest, also sicherstellen sollen, dass die Zivilgesellschaft nach Möglichkeit verschont wird. Mhm. Also Angriffe auf Wohnhäuser, sozusagen, in denen sich keine Militärpersonen befinden und so weiter, die eigentlich für den Kriegsverlauf selbst nicht entscheidend sein sollten, sind genauso verboten wie die Frage der Misshandlung von Soldaten, von Gefangenen und so weiter. Also, dass es hier gewisse Grundregeln gibt, welche Waffen dürfen verwendet werden, wie weit darf man gehen in der Aggression, die mit dem Krieg verbunden ist. Also, da gibt es wichtige Grundregeln. Wir müssen nur einen großen Unterschied sehen, dass die Art der Kriegsführung sich in den letzten Jahrzehnten wesentlich verändert hat. Mhm. Also André Dunant ist davon ausgegangen, dass sich Staaten gegenüberstehen, die die Regeln des Völkerrechts wahrscheinlich begreifen werden und sich dort sozusagen entsprechend verhalten werden. Wir haben heute die Situation, dass wir viele Kriegsschauplätze haben, wo sich nicht Staaten und offizielles Militär gegenüberstehen, sondern etwa in Syrien hat es eine Gruppe von kleineren sozusagen Stammeshäuptlingen gegeben, von denen man nicht annehmen kann, dass sie die Regeln des Völkerrechts kennen. Und selbst wenn sie sie kennen sollten, dass sie nicht bereit sind, sich daran zu halten. Also das hat schon die Situation erschwert. Wir sehen aber auch, dass Staaten selbst oft nicht bereit sind, alle Regeln des Völkerrechts zu akzeptieren. Das sieht man ganz deutlich in der Ukraine, wo es vielfache Verletzungen des Völkerrechts gibt. Oder jetzt ganz deutlich im Gazastreifen, wo natürlich eine Terrorgruppe wie Hamas, die allein schon mit dem Überfall und mit der Geiselnahme, beides also streng verboten und gegen die Regeln des humanitären Völkerrechts, Handlung gesetzt hat, die zeigen, dass es mit diesem Gegenüber sehr schwierig wird, Verhandlungen zu führen.
Es wird natürlich, es ist natürlich auch schwer zu ahnden, ne, das humanitäre, ein Verstoß des humanitären Völkerrechts. Ne?
Ja, eben. Also es wird sicherlich, wenn man auch Russland schon so viele Belege nachweisen kann, wo hier das Völkerrecht verletzt wurde, es wird schwierig sein, das in Wirklichkeit zu ahnden. Außer es kommt zu irgendeiner politischen Veränderung und man ist bereit, Kriegsverbrecher auszuliefern. Aber da bin ich im Moment nicht sehr, sehr optimistisch.
Aber jetzt ist es ja eine der Aufgaben des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, dieses Völkerrecht zu achten und natürlich zu schauen, dass das eingehalten wird. Ja. Aber wie soll das gehen, wenn das rundherum mit Füßen getreten wird?
Na, ich sage, wenn es Kombattanten gibt, die sich an das Völkerrecht halten, dann wird es einfacher. Also es war selbst im Zweiten Weltkrieg möglich, dass Vertreter des Roten Kreuzes Gefangenenlager besucht haben, inspiziert haben. Auch das passiert ja heute noch weltweit, dass in verschiedensten Staaten die Gefängnisse inspiziert werden. Ja. Und dass hier also sozusagen Vertreter des Roten Kreuzes kommen. Also dort, wo die Staaten es zulassen und es akzeptieren, ist es einfacher. Mhm. Dort, wo sich Terrorgruppen nicht dran halten, wird es sehr schwierig.
Mhm. Sprechen wir vielleicht auch noch über die, ganz ein wesentlicher Punkt, auch einer der Grundsätze, die Neutralität des Roten Kreuzes, die ja auch Hand in Hand mit dem humanitären Völkerrecht geht. Wie wichtig ist nochmal abschließend diese Neutralität bei bewaffneten Konflikten? Was, inwieweit hilft sie euch im Kriegsgebiet?
Naja, wenn es uns gelingt, das Vertrauen aufzubauen bei allen Kombattanten verschiedener Gruppierungen, dass wir wirklich sozusagen unabhängig sind, dass wir neutral sind, nicht eine Gruppe bevorzugen, sondern allen gleichmäßig helfen wollen, dann kann vieles gelingen. Frage etwa Gefangenenaustausch, die Frage Behandlung eben von Soldaten, die jetzt sozusagen verletzt sind und so weiter. Also wie geht man mit ihnen um? Man darf nicht vergessen, dass es gerade das Internationale Rote Kreuz und das Komitee, das es geschafft hat, auch mit der IS zu verhandeln, also mit sehr schwierigen Gruppierungen, auch die Verhandlungen jetzt mit der Hamas. Wir sehen, dass auch unsere Präsidentin sozusagen in Katar war und sich auch mit Führern der Hamas getroffen hat und Versuche gemacht hat, hier sozusagen irgendeine Übereinstimmung zu erzielen. Und die bisherigen Gefangenen, sozusagen Austauschmöglichkeiten, sind ja vom Internationalen Roten Kreuz begleitet worden. Aber wie gesagt, Wunder sind ja nicht möglich. Man ist daran gebunden, wie kompromissbereit sind die Israelis, wie kompromissbereit
sind. Aber ohne die Neutralität wäre alles, wird gar nichts gehen.
Ja, also. Natürlich ist aber die Neutralität auch etwas sehr, sehr, möchte ich sagen, Gefährliches für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sehen, dass einige Freiwillige des Roten Halbmondes ja schon ihr Leben lassen mussten. Das Gleiche hat es ja auch in der Ukraine gegeben mit Rotkreuz-Mitarbeitern. Weil die gegnerische Seite oft das Rotkreuz-Zeichen sehr bewusst missachtet. und gerade vulnerable Situationen ausnutzt, bewusst Krankenhäuser, die das Rotkreuzzeichen tragen, bombardieren und so weiter. Also das sind die unschönen Formen des Krieges. Und gerade also wenn Terrororganisationen ihren Hass gegen ihre Gegner Dinge machen, die also fast unvorstellbar sind, ja, dann ist das relativ problematisch. Also da sind uns die Hände zum Teil gebunden.
Sie haben vorher schon angesprochen, dass sich die Art und Weise der Kriegsführung verändert. Nämlich auch was Waffen, was die Art und Weise der Waffen betrifft, Stichwort automatisierte Waffen, die ja jetzt immer öfters im Einsatz sind und tatsächlich mittels künstlicher Intelligenz ja Verheerendes anrichten können. Mit welchem Gefühl beobachten Sie solche Entwicklungen?
Naja, natürlich mit der Sorge, was kann alles passieren. Wir haben allein schon die Situation, jetzt abgesehen jetzt von der KI, von der künstlichen Intelligenz, dass die Großmächte, aber auch schon andere Staaten eine Overkill-Capacity entwickelt haben. Das heißt, wenn es wirklich zu einem großen Weltkonflikt käme, könnten die Großmächte die Welt nicht nur einmal, sondern mehrmals vernichten. Also eine Errungenschaft, die sehr problematisch ist. Und jetzt haben wir die Entwicklung künstlicher Intelligenz in Richtung Waffentechnik. Und das ist etwas, was natürlich äußerst bedenklich ist, dass Waffensysteme selbstständig entscheiden können, wen sie töten, wen sie übrig lassen, wohin sie Aggressionen erstrecken. Also all das, was wir aus Filmen wie Terminator kennen und so weiter, könnte tatsächlich Realität werden. Und da ist es wichtig, gegen zu steuern. Und da ist das Rote Kreuz sehr, sehr aktiv, auch das österreichische Rote Kreuz. Also Verbot von Landminen war etwas, was also immer wieder gefordert wurde und was auch von der österreichischen Bundesregierung, dem österreichischen Roten Kreuz, international gefordert wurde. Oder etwa die Frage Verbot von Atomwaffen.
Ja.
Und wo es doch gelungen ist, gewisse Verträge zu erzielen. Wir sehen, dass das wichtige Problem ist, dass zwar der Vertrag in Gültigkeit ist, dass genügend Staaten inzwischen nicht nur sozusagen paraffiert, sondern auch ratifiziert haben. Aber noch ist der Erfolg nicht da, weil die großen Staaten, die selbst Atomwaffen besitzen, ja, diese Verträge natürlich nicht unterschrieben haben. Also da kann man nur hoffen, dass die öffentliche Meinung in all diesen Staaten, und da setze ich auf die Zivilgesellschaft, so stark wird und sich so laut zu Wort meldet, dass es hier zu einem Umdenken kommt. Aber die Entwicklung sozusagen von diesen autonomen Waffen ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Und wir haben bereits also Konzepte entwickelt, wie so ein Gesetzesentwurf ausschauen könnte. Und es wird natürlich Lobbying betrieben, solche Entwürfe auch tatsächlich in die Wirklichkeit umzusetzen.
Aber auch da finde ich es jetzt auch wieder wichtig, dass wir diesen Podcast machen, dass das auch wieder mal zur Sprache kommt, dass es den Hörerinnen und Hörern einfach wieder mal bewusst wird, dass sowas auf uns zukommen könnte und dass wir alle aufstehen müssen, um das zu verhindern.
Ja, also ich glaube, man darf die Militärs und die Politik
versuchen
nicht
zu verhindern.
Ja, man darf die Militärs und die Politik nicht ganz sich selbst überlassen, sondern hier müsste sich auch die Zivilgesellschaft sozusagen melden und ja.
Herr Schöpfer, Sie sind Präsident des österreichischen Roten Kreuzes. Sprechen wir nochmal über das österreichische Rote Kreuz, welches ja tatsächlich führender Experte im WASH-Bereich ist. Das finde ich sehr spannend, weil ich es so nicht wusste. Erzählen Sie mir doch mal, was da alles dazugehört.
Naja, das Wichtigste mal einfach ist die Versorgung mit Trinkwasser, das nicht verseucht ist, das man gut konsumieren kann. Ich habe mir selbst Flüchtlingsheime im Libanon angeschaut, wo so sauberes Trinkwasser bereits eine Kostbarkeit ist. Das kann man sich in unserer geschützten Situation in Österreich kaum vorstellen. Also Trinkwasseraufbereitung ist sicherlich was Zentrales, aber auch die ganze Sanitärversorgung. Nicht? Also Sie haben viele Staaten im afrikanischen Bereich, im indischen Bereich und so weiter, wo es mangelnde Sanitäreinrichtungen gibt, wo es alleine über das Fehlen von Sanitäreinrichtungen viele Krankheiten, viele Seuchen übertragen werden, wo es noch zu geringe Hygieneaufklärung gibt. Und diese Waschkompetenzen zählen zu unseren Kernkompetenzen, die auch international gefragt sind, wo wir mit den nationalen Gesellschaften vor Ort kooperieren. Und wir sehen, dass wir vor allem in Uganda einiges leisten konnten.
Darauf wollte ich hinaus. Das ist, glaube ich, ein Einsatz, der wirklich sehr nennenswert war. Wann war das nochmal? 2016?
2017? Ja, 2016, 2017. Ja, genau. Also in diesen Jahren sind über 600.000 Liter Wasser aus dem Nil gepumpt worden. und so aufbereitet worden, dass daraus wirklich ein konsumierbares Trinkwasser geworden ist. Und da konnten also dann auch Wasserleitungen verlegt werden und es ist mehr als 100.000 Menschen geholfen worden.
Toll.
Also allein, ich sage, verseuchtes Trinkwasser ist eine derartige Gefahr für die Menschen, die in Entwicklungsländern tatsächlich zu Riesenopfern führen kann. Also hier entschieden aufzutreten, ist also wichtig.
Um da ein paar Zahlen zu nennen, weltweit haben 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem, sicherem Trinkwasser und bei Kindern unter 5 Jahren gehört Mangel an sauberem Wasser und Hygiene zu den häufigsten Todesursachen. Wie wird sich das weiterentwickeln? Ich meine, die Klimakrise verschärft ja die Wassersituation noch zusätzlich.
Naja, und dann natürlich die ganze Klimasituation. Wir haben das Problem, dass die Mehrzahl der Klimasünde im Norden der Welt sitzt und die Opfer der Klimakrise im Süden der Welt sitzen. Und wir sehen, dass dort oft jahrelang fast kein oder unzureichende Wasserversorgung vorhanden ist. Also da werden die Probleme sozusagen immer größer und da ist es eben die Aufgabe, entsprechend gegenzusteuern. Das heißt, wir versuchen auch im Bewusstsein in Richtung Umweltschutz einiges zu entwickeln, gemeinsam mit anderen Organisationen. Und wir versuchen sozusagen, Umweltschutz sozial verträglich zu fordern. Es soll nicht sozusagen zulasten von Bevölkerungsgruppen geben, die vulnerabel sind. Also da kann einiges gelingen. Und da sind wir als Rotes Kreuz auch dabei, uns selbst zu hinterfragen und zu sagen, was können wir in unserer eigenen Organisation tun? Einerseits, um die Resilienz zu stärken, wenn irgendwas passieren sollte, aber selbst auch umweltbewusster zu werden und zu versuchen, mit den Ressourcen sparsam umzugehen.
Mhm. Aber auch bei uns ist ja Trinkwasser jetzt keine ganz so Selbstverständlichkeit. Das Rote Kreuz setzt da schon auch zum Teil auf Katastrophenvorsorge.
Ja, es ist wesentlich. Also noch sind wir Österreich ein gelobtes Land mit einem sehr, sehr guten Trinkwasser. Ich habe gesehen bei Kollegen, die aus dem Ruhrgebiet gekommen sind, die ganz erstaunt waren von der Qualität unseres Trinkwassers. Wir Steirer sind ja dabei, die Wiener auch mit sehr gutem Wasser aus der Obersteiermark zu versorgen.
Herzlichen Dank an der Stelle.
Man hat ja damals leider vergessen, im Überschwang der Liebe zur Bundeshauptstadt Wien dafür Rechnungen zu stellen, aber das nur am Rande. Aber ich glaube, wir sind noch immer in einer guten Situation drin. Dennoch muss man vorsichtig sein und muss schauen, auch bei dem Wasservorrat, dass er sich sozusagen so entwickelt, dass hier nicht allzu große Probleme auftauchen und dass man im Katastrophenfall tatsächlich flexibel ist und Trinkwasserabgabestationen hat und so weiter. Also da haben wir eine gewisse Vorsorge schon getroffen, gemeinsam mit den Behörden.
Sehr gut. Herr Schöpfer, abschließend, wo sehen Sie die größten Herausforderungen für das Rote Kreuz weltweit und in Österreich in Zukunft?
Naja, einerseits glaube ich, dass die bewaffneten Konflikte nicht abreißen werden. Und wir sehen, dass es ja nicht kurzfristige Auseinandersetzungen sind, sondern dass es sehr zähe Auseinandersetzungen sind. Weil wenn man denkt, es gibt viele junge Leute in Syrien, die nur Bürgerkrieg erlebt haben, die ein normales ziviles Leben noch gar nicht gesehen haben. Also wir sehen, dass diese Konflikte immer hartnäckiger werden. Und dass es hier mit einer schnellen Hilfe nicht getan hat, sondern dass auch die Hilfe andauernder sein muss. Und man kann hoffen, dass die Auseinandersetzung in der Ukraine irgendwann mal ein friedliches Ende finden. Aber im Moment schaut es nicht danach aus. Wir sehen das Problem der autonomen Waffen. Drohnen, die sozusagen Verheerung bringen können, die aber auch ein Segen sein können. Wir im Roten Kreuz setzen ja auch Drohnen ein, wenn wir uns sozusagen Kenntnisse verschaffen wollen über Hochwassergebiete, wo ist Hilfe notwendig und so weiter. Also all diese technischen Mittel können ein Segen sein, können natürlich, wenn sie entsprechend verwendet werden, auch zu Katastrophen beitragen. Ja, wir sind als Rotes Kreuz, möchte ich sagen, sehr gefordert. Und wir haben ja in den letzten Jahren doch einiges gemeistert. Wenn ich denke, also die ganze Pandemie, wenn ich denke, die Kriegssituationen, die wir haben. Wir sehen aber auch, dass in der Gesellschaft einiges auseinanderdriftet, was uns Sorge macht, dass die Inflation auch viele Menschen trifft, die bislang eher dem Mittelstand angehört haben und jetzt zur neuen Klientel gehören, die sich halt Lebensmittel abholen bei unseren Ausgabestellen und so weiter. Also da geht es auch darum, gegenzusteuern. Also da muss man sozusagen einiges unternehmen. Und die zentrale Frage ist sicher die Klimakrise. Mhm. Nicht, wo man versuchen muss, die Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht auseinanderdriften zu lassen und hier vernünftige Maßnahmen zu treffen, um zu einer gesunden Umwelt zu kommen, sie auch für unsere Kinder und Enkelkinder zu halten. Und ich glaube, Katastrophenvorsorge ist auch etwas Wichtiges. Und es geht auch darum, die Freiwilligkeit zu halten. Und da bin ich schon optimistisch. Ich habe schon erwähnt, dass in den letzten Jahrzehnten bei uns die Zahl der Freiwilligen an sich gestiegen ist, dass auch junge Leute durchaus motivierbar sind, wenn es darum geht, sinnvolle Aufgaben zu erfüllen. Und ich glaube, dass diese Freiwilligkeit, glaube ich, schon eine Gegenwelt darstellt zu der Welt des Konsums und zu der Welt des Nur-Verdienen-Wollens. Wir sehen, dass die Freiwilligen schon auch für ihre eigene Lebensqualität dadurch etwas tun.
Die Freiwilligkeit ist eigentlich genau dieses Sinnstiftende, wonach eigentlich alle suchen. Ne? Ja. Die sich dann vielleicht auf der anderen Seite irgendwo schnell was kaufen, um ein schnelles Glück zu finden.
Naja, ich sage, was mich immer fasziniert, ist, dass viele Zivildiener, die eben ihren Militärdienst nicht leisten wollen und früher mal als Drückeberger gegolten haben vor Jahrzehnten, dass diese Zivildiener bei uns ihren Dienst ableisten und nach der Ableistung des Zivildienstes sagen, ich bleibe jetzt freiwillig durch ein paar Jahre noch dabei. Auch wenn ich nichts bezahlt bekomme, ich komme als Freiwilliger, weil ich gesehen habe, es ist was Sinnvolles. Mhm. Es ist für mich eine wichtige Lebenserfahrung, Menschen, die in Not sind, die krank sind, die einen Unfall hatten, was immer, helfen zu können. Also das finde ich schön, dass die Zivildiener nach den Monaten, die sie abgedient haben, nicht frustriert sozusagen die Gesellschaft verlassen, sondern sagen, nein, ich habe was Sinnvolles motiviert tun können, ich bleibe dabei. Also für uns ist der Zivildienst auch eine wichtige Quelle, neue junge Leute zu gewinnen, die dann auch Freiwilligdienst machen. Eine schöne Sache.
Ja, Sie sind jetzt seit 2013 Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, waren davor Präsident des Rotkreuzverbands Steiermark, davor freiwilliger Leiter der Bezirksstelle Graz-Stadt. Ich glaube, so stimmt's, oder?
Das stimmt genau.
Sehr gut. Woher kommt eigentlich diese Affinität zum Roten Kreuz bei Ihnen oder auch diese Freude am Helfen?
Naja, ich glaube, wenn man mal mit dem Rotkreuz-Virus infiziert wird, dann kriegt man nicht mehr los.
Hat man in den Adern.
Ja, aber die Geschichte ist schon so, dass normalerweise Väter ihren Söhnen zeigen, wie der Weg gehen könnte. In meinem Fall war es umgekehrt. Also meine Tochter ist bei den Maltesern sehr aktiv gewesen, immer schon. Und mein Sohn ist beim Roten Kreuz tätig gewesen, sehr, sehr lange, und war als Notarzt tätig, ist heute Facharzt für Anästhesiologie und ist ein begeisterter Mensch, wenn es darum geht, anderen zu helfen. Hat auch freiwillig in Indiendienst gemacht, in Lepradörfern und so weiter. Also war für mich in die Richtung ein Vorbild, und durch Zufall, er hat einmal einen Feiertag über Weihnachten Dienst gehabt, habe ich die ganze Dienstgruppe zu einem Essen eingeladen, sind wir ins Gespräch gekommen, und da haben mir die Gruppenleiter erzählt, dass sie ein Problem haben, ein finanzielles Problem, sie sind in den roten Zahlen, und es ist schön, dass Rote Kreuz nicht in roten Zahlen ist, sondern versucht halt auf eine schwarze Null hinzuarbeiten, und das war der Grund, warum man mich damals gebeten hat, als Quereinsteiger im Grazer Roten Kreuz Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich dann gern getan, und wir haben gemeinsam mit Betriebswirten doch die Möglichkeit gehabt, durch sanfte Reformen, also nicht durch Massenentlassungen oder was immer, durch sanfte Reformen das Rote Kreuz in Graz auf eine schwarze Null zu bringen. Mhm. Und das war etwas, wo also dann viele gemeint haben, das ist eine gute Aufgabe, und man muss nicht unbedingt ein Arzt sein, um das Rote Kreuz zu führen, sondern man kann auch wirtschaftliche Kompetenzen haben oder wie immer. Also das war der Einstieg
eigentlich. Also über
eigentlich.
Die Kinder quasi zum...
In dem
zum,
Fall über meinen Sohn, ja.
Über den Sohn ja. zum Roten Kreuz gekommen. Und gibt es irgendwas, worauf Sie jetzt im Zuge Ihrer Präsidentschaft oder Ihrer Karriere beim Roten Kreuz ganz besonders stolz sind?
Naja, also ich bin stolz einfach auf diesen Spirit, den es im Roten Kreuz gibt. Also es ist schon ein hohes Maß an Kameradschaft, und man fühlt sich sehr verbunden, wenn man einen Rotkreuzler findet und in ein Gespräch über die gemeinsamen Aufgaben kommt. Und mich macht es einfach stolz, dass in dieser Welt der Unsicherheiten, wo das Vertrauen in Regierungen, in politische Parteien, sogar also in die Schulen, sogar in die Kirche und so weiter sinkt, bei allen Umfragen das Rote Kreuz bei den Vertrauenswerten ganz hoch oben ist. Meistens an erster Stelle oder zumindest unter den ersten fünf. Und das ist etwas, was sich das Rote Kreuz einfach erarbeitet hat und worauf wir stolz sein können.
Abschließend, was ist Ihre ganz große Vision, Ihre zentralste Botschaft?
Naja, ich glaube, man darf, und das ist eine Sisyphus-Aufgabe, nie verzweifeln, wenn etwas im Moment nicht gelingt. Man muss den langen Atem haben und Ziele, die man als wichtig erachtet, einfach verfolgen. Und ich glaube, das Ziel muss sein, wir werden kein Paradies auf Erden erreichen, aber das Ziel muss sein, die Welt ein bisschen menschlicher zu machen. Und auch die nicht außen vor zu lassen, die am Rande der Gesellschaft sind. Ich glaube, da kann man sehr viel tun und man bekommt auch sehr viel Dank dort zurück. Also es bekommen österreichische Gefangene, die irgendwo im Ausland sind, zu Weihnachten von mir ein Schreiben. Es geht über das Außenministerium, die Adressen haben. Und die Dankschreiben, die man bekommt von diesen Menschen, ganz gleich, ob sie jetzt wirklich was verbrochen haben oder zu Unrecht wo sitzen, sind eigentlich rührende Zeichen, wo Menschen sagen, es ist schön, dass Österreich, dass die Heimat mich nicht vergessen hat. Und das ist toll.
Herr Schöpfer, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Danke vielmals.
Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir unser Gespräch irgendwann mal weiterführen könnten.
Würde mich auch freuen.
Alles, alles Schöne wünsche ich Ihnen.
Danke. Dankeschön, danke.
Ja, damit herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's vom Rotkreuz-Podcast für heute, für den Moment. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie uns weiterempfehlen, ganz klar. Von meiner Seite wünsche ich Ihnen das Beste, wie immer, von ganzem Herzen. Machen Sie es gut, Ihre Isabella Richter.